Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Und ich widme mich heute dem weiblichen Geschlecht.
Ich habe eine Scheide.
Scheide.
Es liegt an meiner Scheide.
Scheide.
Es ist egal, wie viel ich leide.
Leide.
Schuld ist meine Scheide.
Nee. Wir gehen einen ganz anderen Weg als die bezaubernde Julia Becker, Autorin vom ZDF Neo Magazin. Eine Stunde Liebe verkündet, fern von Schuld und Scham, Viva la Vulva. Es gibt einen neuen Comic über die Kulturgeschichte der Vulva, genauso lustig wie auch informativ. Ich spreche mit der Autorin aus Schweden und ein Thema ist dann natürlich auch drin, die Klitoris und wie die eigentlich so aussieht. Das schauen wir uns an. Wir drucken in der Sendung ein 3D-Modell der Klitoris, dank Anleitung aus Frankreich. Wer noch denkt, die ist nicht wirklich größer als ein Knopf, schaut auf unsere Seite im Netz, Deutschlandfunk Nova. Wenn die Klitoris erregt anschwillt, kann das komplette Organ gerne beim Schwanzvergleich mithalten. Okay, mit rund 10 cm nicht ganz, aber trotzdem sage ich jetzt einfach mal Penis Night AD. Hoffe euch alle, egal was ihr zwischen den Beinen habt, freut's genauso wie mich. Willkommen zu Eine Stunde Liebe. Ich bin Shanley Anwar und los geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Sie braucht genau 144 Seiten für die Kulturgeschichte der Vulva. Titel: Der Ursprung der Welt. So heißt der Comic von Liv Strömquist, studierte Politikwissenschaftlerin, Feministin, 39, aus Schweden. Und zum Start auch auf die Gefahr hin, dass einige von euch sich langweilen werden, einfach um alle mit ins Boot zu holen, die Frage, warum eigentlich Vulva und nicht Vagina?
In common language you use the word vagina for everything. And I mean, that's okay, you can use the word vagina because everyone knows what you mean, but it's a little bit weird, I think, that we don't use the word vulva more.
In der Umgangssprache sagt man eigentlich immer das Wort Vagina für alles. Das ist okay, jeder weiß, was gemeint ist. Aber wenn wir über die äußeren Stellen sprechen, dann sollten wir Vulva sagen. Sprache ist wichtig. Wenn man Vagina sagt, reduziert man die weiblichen Genitalien eigentlich auf ein Loch. Und eines der wichtigsten Stellen, die Klitoris, wird dann sprachlich unsichtbar gemacht. Also, wir müssen darüber reden, welche Worte wir wählen.
Important parts of the female genital organs, which is the clitoris, of course. In a way, it's important to discuss this, like what do we call it and what is it?
Worte sind das eine, dann geht es bei Liv vor allem auch um Bilder. Warum wird die Klitoris im Buch eigentlich mit einem labbrigen Kopfschmuck von Hähnen verglichen? Da ist so eine Zeichnung von einem umgedrehten Hahn mit rotem Kamm. Woher kommt denn die Idee für diesen tierischen Vergleich?
Actually, I was reading an essay that a student had written about the plastic surgery where you remove the inner labia.
Ich hatte einen Artikel gelesen über Schülerinnen, die als Schönheits-OP ihre inneren Schamlippen verkleinern wollen. Und eine von ihnen sagte im Interview, meine Vulva sieht aus wie ein umgekehrter Hahnenkamm. Ich fand dieses Bild lustig.
Ist auch lustig. Generell lässt sie in dem Comic vieles mit Humor zu beschreiben. Aber gerade diese Schamlippen-OPs, um untenrum schöner und cleaner vermeintlich zu werden, sind ja schon so ein seltsames Phänomen. Wie erklärst du dir das eigentlich?
There's a lot of reasons, but this feeling of not being satisfied with yourself.
Es gibt viele Gründe. Unzufrieden zu sein mit dem eigenen Körper, das wird in unserer kapitalistischen Gesellschaft gefördert. Man kann halt Geld damit verdienen, wenn Menschen mit ihrem Aussehen unzufrieden sind. Und es hat was mit der kulturellen Vorstellung des weiblichen Geschlechts zu tun. Das ist eben nur ein Loch. Da sollte nichts drumherum sein. Da geht es um eine bestimmte Idee von Heterosexualität und wie männliches und weibliches Geschlecht definiert werden.
Heterosexuality and the difference between the male and the female genital and so on. I write about this also in the book.
Im Comic werden viele historische Anekdoten und Wissenschaftsgeschichten erzählt. Eine fand ich ziemlich grausam. Im 18. Jahrhundert gab es eine Phase in der europäischen Medizin, in der Frauen die Klitoris teilweise entfernt wurde, aus medizinischen Gründen. Unter anderem dank einem gewissen Dr. Isaac Baker Brown. Es gibt da noch mehr Beispiele, wie männliche Wissenschaftler obsessiv versucht haben, die weibliche Sexualität zu kontrollieren. Wie kommt das eigentlich?
When the religion starts to have less influence in the societies in the Western.
Als die Religion vor 200 Jahren nach der Aufklärung an Bedeutung verloren hat, haben Männer in der Wissenschaft nach biologischen Gründen gesucht, warum Frauen gesellschaftlich keine Macht haben sollen. Da gab es im 18. Jahrhundert dann einen eigenen Wissenschaftszweig in der Medizin, wo es obsessiv um die Gebärmutter, die Vagina, die Menstruation ging. Alles, was Frauen von Männern unterscheidet, wurde als Erklärung dafür genommen, warum Frauen zum Beispiel nicht in der Politik sein sollten. Und das Brutalste war die Entfernung der Klitoris. Das wurde zur Heilung verschiedener angeblicher Krankheiten gemacht, Hysterie, Depressionen, Rückenschmerzen oder auch Menstruationsbeschwerden.
They use this idea to remove the clitoris as a remedy for various kinds of diseases. So this was practiced in the 18th century.
Das ist schon ziemlich heftig. Und so eine Form der Beschneidung von Frauen hatte ich vorher nicht wirklich mit dem jüdisch-christlichen Abendland in Verbindung gebracht. Dass wir solche Operationen früher in Europa hatten, hat mich persönlich sehr überrascht. Ich wollte von Liv Strömquist wissen, was war für dich denn neu bei der Recherche zum Comic?
One of the things that I knew before I made the book, but I think this is one of the most
Eine Sache, die ich schon vorher wusste, ist besonders schockierend. Man hat erst 1998 herausgefunden, dass die Klitoris kein kleiner Punkt ist, sondern ein viel größeres Organ. Dass es erst so spät entdeckt wurde, das überrascht mich sehr.
So that I think is very surprising that it took so long before this was discovered.
Das war übrigens eine australische Urologin, der wir die Entdeckung der Klitoris 1998 zu verdanken haben, Helen O'Connell.
Deutschlandfunk Nova.
Passend zu den heißen Temperaturen, ein heißes Thema. Eine Stunde Liebe heute über die Vulva. Und jetzt geht es unter die Haut, um zu sehen, wie groß ist eigentlich die Klitoris. Wir haben es eben gehört, erst vor fast 20 Jahren hat eine australische Urologin entdeckt, dass es sich eigentlich um ein 10 cm großes Organ handelt. Das, was die meisten als Klitoris bezeichnen, das ist nur die Klitoris-Eichel. Verborgen liegen zwei Klitoris-Schenkel und dazu zwei Schwellkörper. Ja, das Ganze hat optisch ein bisschen was von einer Blüte. Könnt ihr euch auf unserer Seite im Netz anschauen. Da gibt es ein Foto von einem 3D-Modell, das eine Stunde Liebe-Reporterin Hannah Ender im Rahmen des folgenden Beitrags hat drucken lassen.
In Schulbüchern ist von ihr, wenn überhaupt, nur ein kleiner Punkt zu sehen. Die Klitoris. Ejakulation und Anatomie des Penis werden umfangreich erklärt. Die französische Wissenschaftlerin Odile Fiot will das weibliche Lustorgan endlich auch sichtbar machen, sagt sie im Interview mit dem französischen Radiosender Radio Canu.
En fait, j'avais mené il y a plusieurs années des recherches sur les biais de sexe ou biais sexistes.
Vor einigen Jahren habe ich über verzerrte sexistische Darstellungen in französischen Schulbüchern recherchiert und herausgefunden, dass die Klitoris auf den Bildern von Biologiebüchern entweder gar nicht oder anatomisch falsch dargestellt wurde. Und deswegen habe ich mir gedacht, es wäre gut zu zeigen, wie die Klitoris wirklich aussieht, dreidimensional und in ihrer wirklichen Größe, die etwa 10 cm entspricht.
En trois dimensions et à sa taille réelle, c'est-à-dire environ 10 cm en moyenne.
Um der Welt endlich mal vor Augen zu halten, welche Form das weibliche Lustorgan wirklich hat, hat Odile Fiot mit Hilfe von wissenschaftlichen Studien ein 3D-Modell der Klitoris entworfen.
In 3D, the clit was mapped architecturally.
Das 3D-Modell der Klitoris hat Odile Fiot ins Internet gestellt, wo es sich jeder runterladen und mit Hilfe eines 3D-Druckers ausdrucken kann. Und genau das mache ich auch. Mit der Vorlage von Odile Fiot gehe ich ins FabLab Berlin, um mir meine eigene dreidimensionale Klitoris auszudrucken.
Und? Was macht die Klitoris?
Ja, works.
Jupp, Drucker läuft, Klitoris wird gedruckt. Aus der Düse kommen kleine lachsfarbene Kunststofffäden, die dünne Schichten auf einen Karton auftragen. Nach 3,5 Stunden ist es soweit. So, jetzt habe ich die 3D-Klitoris abgeholt vom 3D-Drucker. Ja, ist ganz hübsch geworden, schön lachsfarben. Und ja, jetzt will ich natürlich wissen von den Leuten, ob sie erkennen, was das ist.
Das könnte eine Nachbildung einer Koralle sein oder so ähnlich.
Das ist irgendwie ein deformierter Krake, würde ich sagen. Ein Tritopus. mit zwei Köpfen.
Das sieht aus wie ein außerirdisches Monster oder so.
Ein Spielzeug zum Stressabbau.
Könnte man so sagen, ist gar nicht so falsch.
Es könnte auch eine neue Art von Sexspielzeug sein.
Ihr sieht nach einem Genital aus.
Da, da. Das ist die erste richtige Antwort heute.
Tatsächlich. Wow, habe ich was gewonnen?
Nee, aber was für ein Genital?
Ich würde eher weiblich tippen.
Genau.
Ja.
Und zwar ist es eine Klitoris.
Ja. Ja. Ja, meine. Unsere. Ist schon interessant, mal zu sehen, ja.
Naja, gut, das Innenleben der Klitoris sieht man ja selten. Für mich war da halt nur so ein kleiner Zipfel von übrig.
Schon interessant zu sehen, dass die Klitoris auch ein bisschen größer ist, oder?
Ja, total. Auf jeden Fall. Ja. Hätte ich nicht gedacht so.
Und obwohl jeder von uns Aufklärungsunterricht in der Schule hatte, sehen die meisten anhand meines 3D-Modells zum ersten Mal, wie so eine Klitoris tatsächlich aussieht.
Also Klitoris hatten wir nicht im Sexualkundeunterricht.
Was hattet ihr denn?
Penis und Vagina. Aber Klitoris kam da nicht vor.
Ich glaube, das war mehr so ein Randthema wahrscheinlich, ja.
Also ich glaube, es gab im Biologieunterricht ein Foto mit dem Pfeil dahin, Klitoris. Ein kleiner Punkt. Aber mehr nicht.
Mit ihrem 3D-Modell will Odile Fillot endlich mit dem Irrtum aufräumen. Wenn es nach der französischen Wissenschaftlerin geht, dann soll die 3D-Klitoris im Sexualkundeunterricht an Schulen eingesetzt werden.
Wäre das was, wo du dir vorstellen könntest, ja, für einen Schulunterricht fände ich gut?
Ja. Ich finde, jeder sollte schon seinen Körper kennen.
Also ich studiere Bio auf Lehramt, von daher ist das mein Thema. Aber nö, finde ich gut.
Könntest du dir vorstellen, das in deinem Unterricht zu verwenden?
Ja, wieso nicht? Also es gibt ja auch genug Penismodelle, die man zeigt. Von daher kann man das auch immer zeigen.
Aber im Prinzip ja, klar, macht Sinn. Gehört zur Biologie.
Für Odile Fillot ist das Wissen um die Funktion der Klitoris der Schlüssel zur sexuellen Selbstbestimmung. Jahrhundertelang wurde uns Frauen erzählt, uns würde da unten was fehlen. Dabei ist die Klitoris das weibliche Pendant zum Penis. Und genauso sollten wir sie beim Sex auch einsetzen, sagt Odile Fillot. Das Organ, das Frauen sexuell erregt, ist eben nicht die Vagina. Frauen können nur schwer einen Orgasmus bekommen, ohne dass ihre Klitoris stimuliert wird. Genauso wie es für einen Mann schwierig ist, einen Orgasmus zu bekommen, ohne dass der Penis stimuliert wird. Die Klitoris und der Penis sind gleichbedeutende Organe und haben dieselbe Funktion.
Für mehr Gleichberechtigung, auch in der Unterhose. Hanna Ender über die wahre Größe der Klitoris. Und wie aktuell dieses Thema ist, zeigt eine Diskussion in Frankreich um ein Kinderbuch für Fünfjährige. Da hat ein bekannter Fernseharzt die Geschlechtsteile von Junge und Mädchen beschrieben. 10 Zeilen für den Penis und nur 5 für die sogenannte Vagina. Weil er da sehr allgemein bleibt, beschweren sich jetzt gerade Frauenrechtlerinnen mit einer Online-Petition im Netz. Der Arzt würde das weibliche Geschlecht ja zu einer Art Loch degradieren. Und jetzt kommt's. Die Herausgeberin dieses Buches kann mit der Kritik nichts anfangen. Sie will nichts überarbeiten lassen mit der Begründung, wenn wir mehr über das Organ des Jungen sprechen, dann weil es außen liegt. Naja, also bei so einer Argumentation ist die Gleichberechtigung noch lange hin. Und passend zum schönen Sommerwetter, das ja so richtig zum Lesen im Park einlädt, gibt es heute einen Lektüre-Tipp. Ein unterhaltsamer Comic über das weibliche Geschlecht. Darüber, wie die Vulva im Laufe der Geschichte ja in Medizin und Kunst dargestellt wurde. Und über das schiere Unwissen, wenn es um die weibliche Anatomie und speziell um die Klitoris geht. Ich wollte von der Comic-Autorin Liv Strömquist wissen, wie das in ihrer Heimat Schweden eigentlich ist.
I was very shocked actually when I was looking in school books because
ich war sehr geschockt, als ich in schwedische aktuelle Schulbücher für Biologie geschaut habe. In manchen gibt es nicht mal eine Abbildung der Vulva. Es gibt Zeichnungen der Gebärmutter, wie sie von innen aussieht, aber keine zur Klitoris, keine Schamlippen, innen oder außen. Das gehört eigentlich zu den Basics. Und ich habe keine richtige Erklärung dafür, warum diese Darstellungen fehlen. Ich hoffe sehr, dass sich das jetzt ändern wird. Das ist wirklich schockierend.
Und leider nicht nur in Schweden ist das in den Schulbüchern so. Aber es gab eine Zeit, da schien die Menschheit mehr über die Vulva zu wissen und sie mehr zu schätzen, statt zu tabuisieren. Wie war das und warum hat sich das verändert, Liv?
In ancient times, you can see in a lot of
In der Antike und davor in der Steinzeit gab es viele Höhlenmalereien mit Darstellungen der Vulva. Und sie hatte in frühen Religionen einen höheren Status als Symbol der Fruchtbarkeit. Und dann zeigt sich ein Kampf zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen. Als die patriarchalen monotheistischen Religionen entstanden sind, wurde betont, dass die Vulva nichts Heiliges ist, das man verehren sollte, sondern im Gegenteil, etwas Schambehaftetes, die ganze Sexualität und das Kindergebären. Und wenn es um Menstruation geht, sogar etwas Schmutziges, das versteckt werden muss. Es gab einen richtigen Machtkampf zwischen den Fruchtbarkeitskulten und den großen Weltreligionen. Früher wurde der weibliche Körper richtig angebetet, weil er Leben erschafft.
With the female body, because the female body had, of course, in ancient times, like the kind of a status, because it was giving life.
Ich wollte von Liv wissen, was ihre Motivation für den Comic war. Einfach nur historisches Interesse?
I always also with myself, I felt.
Ich selbst habe meinen Körper als Teenager als sehr seltsam empfunden. Ich habe mich geschämt. Ich wusste nie, warum. Es sind so Gefühle, von denen wir glauben, das geht nur mir so. Aber das ist kein individuelles psychisches Problem. Das ist etwas, das kulturell über Jahrhunderte entstanden ist. Und es zeigt sich noch heute darin, wie viele Frauen zum Beispiel über ihre Menstruation denken. Sie schämen sich, sie wollen es verstecken. Das ist kein Zufall. Man kann auf die Geschichte blicken und verstehen, woher diese Gefühle kommen. Das zu erkennen, das ist sehr befreiend.
You can look at the history and you can understand why you feel a certain way. And that I feel is very interesting and very liberating also.
Sagt Liv Strömquist in Eine Stunde Liebe. Und über das Thema Menstruation sprechen wir gleich noch weiter. Eine Stunde Liebe über den Comic Der Ursprung der Welt. Wie wurde aus der Menstruation, früher mal Sinnbild der Fruchtbarkeit, eine so schambesetzte Angelegenheit? Das ist eine Frage, die Liv Strömquist in ihrem Comic über die Vulva behandelt. Und ich wollte von der Schwedin wissen, wie die Reaktionen eigentlich auf ihren Comic waren.
Eine der Zeichnungen im Buch ist von einer Eiskunstläuferin. Das eine Bein ist oben und man sieht einen Menstruationsblutfleck zwischen ihren Beinen. Das gab es in groß in einer Wanderausstellung in Schweden. Und in fast jedem Museum haben sich Leute darüber beschwert. Einer ist sogar in Ohnmacht gefallen.
Man or woman? Mann oder Frau?
I don't know.
Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass eine Person in Ohnmacht gefallen ist. Und das Bild war auch auf dem Poster für die Ausstellung. Und da haben oft Leute den Blutfleck übermalt. Scheinbar fühlen sich viele unwohl beim Anblick von Menstruationsflecken.
Was glaubst du, warum ist das so?
Wir haben gelernt, zum Beispiel auch in der Werbung, das Schlimmste, was dir als Frau passieren kann, ist ein Menstruationsblutfleck auf der Kleidung zu haben. Es bedeutet, dass du eine Totalversagerin bist oder vollkommen verrückt. In der Tamponwerbung geht es immer um Sicherheit. Es ist so sicher, sicher, sicher. Aber warum ist ein Blutfleck durch Menstruation so peinlich? Peinlicher als Flecken auf dem T-Shirt durch Nasenbluten. Das ist kulturell richtig aufgeladen. Viele Emotionen sind da. Und ich wollte gerne herausfinden, warum ist das so?
So, yeah.
You got answers to that?
Yeah, I think so.
Naja, ich denke schon. Es ist spannend, wenn man über die Geschichte der Menstruation lesen will. Es gibt kaum Informationen. In fast jeder Kultur war das ein Tabu. Aber es gab historisch auch eine zweite Seite. Es war zwar schambehaftet, aber auch etwas Heiliges und etwas Kraftvolles. Aber in unserer Gesellschaft ist es nur noch einseitig, schmutzig und peinlich.
Und trotzdem ist dein Graphic Novel durchweg sehr lustig und humorvoll. Warst du bei der Recherche zwischendurch eigentlich auch mal wütend? Zum Beispiel auch über die seltsamen Theorien zum weiblichen Orgasmus?
Wenn ich das alles lese, werde ich schon wütend, aber das ist nicht alles. Wenn man über etwas mehr weiß, fühlt man sich empowered. Ich bekomme durch das Wissen richtig Energie. Ich wurde richtig kreativ dadurch. Also Ärger ist es nicht. Ich will einfach immer mehr wissen. Und dadurch werde ich auch stärker als Frau, weil ich mehr über unsere eigene Geschichte lerne. In der Schule geht es ja oft eher um Männer und was sie Tolles gemacht haben. Ich hatte bei der Arbeit am Graphic Novel das Gefühl, ich habe richtig Wissensdurst. Ich wusste zum Beispiel vorher nichts über die Kulturgeschichte der Menstruation. Warum eigentlich? Das ist so interessant und spannend. Und deshalb fühle ich vor allem viel Freude, endlich mehr über all das zu erfahren.
Ja, und diese Freude kommt auch beim Lesen an. Liv Strömquist, Der Ursprung der Welt, gibt's für 19,95 im Avant Verlag. Und wenn das nichts für euch ist, zum Schluss gibt's noch mehr kulturelle Vulva-Tipps in Eine Stunde Liebe. Und ich weiß, es gibt viele Fans, die warten nur so aufs Liebestagebuch. Aber wir haben heute leider keine neue Folge. Das ist die schlechte Nachricht, die gute. Wir suchen momentan nach spannenden Geschichten. Also wer von euch Lust hat, aus seinem Sex- und Liebesleben zu plaudern, wer interessiert ist, schreibt uns einfach an mail@deutschlandfunknova.de. Hier nochmal ein paar Anregungen aus alten Folgen. Ihr wisst, bei uns könnt ihr alles Mögliche erzählen.
Ich habe einfach sofort gemerkt, okay, die hat wieder keine Lust. Ich bin halt so ein paar Mal meine Hüfte bewegt, war halt noch super erregt. Dann habe ich sie gefragt, hast du überhaupt noch Lust? Dann musste sie halt lachen. Nö. Und ich dachte mir, oh, toll. Und bei mir war dann auch sofort die Lust weg und habe mich dann so ein bisschen, ja, ein bisschen angegriffen, mich zur Seite gepackt und war ein bisschen bockig.
Diese Woche habe ich mich wieder mit der Affäre getroffen und hatte echt keine Lust gehabt, irgendwie am Wochenende noch was Neues aufzureißen. Von daher wusste ich ja, was ich bekomme und habe mich dann als Schulmädchen verkleidet. Also ich finde diese Verkleidungssachen ziemlich cool, weil es mal was anderes ist und auch für mich selber aufregend. Viele Männer sagen ja auch, hey, brauche ich nicht, ich will nur deinen Körper. Aber ganz ehrlich, einmal einen Abend schön weiße Strapse mit Schleifchen, hohe Pumps in Schwarzlack, dann auch so ein kleines kariertes Röckchen, was eigentlich eher ein Gürtel ist, schön Push-Up mit weißer Bluse, wo die Moppen fast raushüpfen und zwei Zöpfe. Der Blick war nicht zu vergleichen, also der kam gar nicht mehr klar.
Ist ja meistens so in letzter Zeit gewesen, dass wenn wir halt Sex hatten, dass in einer gewissen Stellung ich dann immer ein bisschen zeitiger kam und sie dann so ein bisschen, ja, hinten dran war. Und ja, dachte ich mir, okay, bringe ich sie wieder zum Höhepunkt. Ja, jedenfalls hatte ich sie dann samstags verwöhnt nachts und hatte halt die ganze Zeit geleckt.
Ich merke, dass ich einfach nicht verliebt bin. Und ich merke, dass sie aber ein bisschen nicht in mich verliebt ist. Und dadurch entsteht irgendwie so eine, ja, wir wollen halt immer mehr unterschiedliche Sachen. Also für mich wird es halt immer klarer, dass es nur eine Affäre ist. Und für sie wird es halt, glaube ich, immer klarer, dass sie mit mir zusammen sein will. Und deswegen glaube ich, wir sollten das beenden.
Die Auf- und Abs der Liebe. Wenn ihr eure Erfahrungen, den Herzschmerz, ja, oder auch körperliche Freuden mit uns teilen wollt, dann gerne mail@deutschlandfunknova.de. Schreibt am liebsten auch schon eure Telefonnummer dazu, dann können wir uns noch schneller bei euch melden. Wir kommen zum Ende oder vielleicht auch zum Höhepunkt. Da gibt's jetzt ein paar Vulva-Tipps zum Ausklang. Einmal möchte ich euch zum Thema Menstruation noch ein anderes Buch ans Herz legen. Ebbe und Blut heißt das. Informatives, lexikonartiges Werk, schön illustriert von zwei Grafikerinnen, Eva Wünsch und Luisa Stömer. Und wenn ihr über die beiden mehr erfahren wollt, die waren vor kurzem zu Gast in Eine Stunde Talk bei Kollege Sven Präger. Und da haben sie dann auch über den Austausch mit Männern zum Thema Menstruation erzählt.
Zum Beispiel haben wir in der Recherchephase ganz viel mit unseren männlichen Freunden darüber gesprochen. Und da kam einmal die Frage, ob wir denn pinkeln können, wenn wir gerade einen Tampon drin stecken haben, weil wie soll das gehen, ja, wenn da was drin ist? Und das, also wir mussten dann erst erklären, dass es sich da um mehrere Öffnungen handelt, mehrere Ein- bzw. Ausgänge. Auf die Frage wäre ich nie gekommen, aber super lustig. Oder dann hatten wir mal das Thema, was die Jungs schätzen, wie viel Blut wir ungefähr während einer Monatsblutung verlieren.
Was waren die Antworten? Also was schätzen die Jungs?
Also ein Freund von uns meinte, eine Bierflasche wird damit schon vollgehen, also so ein halber Liter oder 0,33.
Okay, und in Wirklichkeit sind es, habe ich im Buch gelesen, 30 Milliliter, 40 Milliliter.
Genau, also so eine halbe Kaffeetasse voll. Es fühlt sich meistens viel mehr an, aber es ist nicht so viel.
Ist so. Den Link zum ganzen Talk gibt's auf unserer Seite. Genauso wie zum Trailer, zum Animationskurzfilm Le Clitoris. Die kompletten 3 Minuten 15 Sekunden dieses ja preisgekrönten Werkes der Kanadierin Laurie Malepar-Traversy gibt es ab Mitte Juni auf ihrer Vimeo-Seite. Und das klingt dann ungefähr so.
Dann hat Sigmund Freud, der Nummer 1 Feind der Klitoris, das Konzept des vaginalen Orgasmus erfunden. Und Freud erklärte, dass eine Frau ihre Lust allein durch die Penetration durch den Penis fühlen muss. Und damit ging es los. Die Klitoris wurde unsichtbar. Heute liegt das Wissen über die Klitoris immer noch im Dunkeln. Sie zu streicheln gilt oft noch nur als Teil des Vorspiels.
Les caresses sont souvent vues comme de simples préliminaires.
Soweit zum Kurzfilm Le Clitoris mit einem animierten rosa Hauptdarsteller, der unserer 3D-Klitoris sehr ähnlich sieht. Zum Schluss noch ein Hoch auf zwei deutsche Frauen, die bei der Aufklärung um die Vulva Pioniersarbeit geleistet haben. Einmal die Sexologin Laura Merritt, die feiert seit 10 Jahren jeden März den Mösenmonat März in Berlin, begleitet von einem großen Aufklärungsprogramm. Wir gratulieren mit etwas Verspätung zum Jubiläum. Und Laura Merritt, die spielte auch gleich eine Rolle in einem Testbericht der zweiten Koryphäe, unserer Kollegin Mitu Sanyal. Die hat vor 8 Jahren das Buch Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts geschrieben. Daraus zitiert übrigens Liv Strömquist in ihrem Comic auch immer wieder. Da schließt sich also ein bisschen der Kreis in der Sendung. Und Mitu berichtet für Deutschlandfunk Nova immer wieder über sexuelle Neuigkeiten zu Kegelballs zum Beispiel. Quasi Muschihanteln für besseren Sex. Dazu sagt Mitu:
Also wenn man der Werbung glauben darf, dann können die alles. Also die sorgen dafür, dass wir bessere und längere Orgasmen haben und also beim Niesen nicht zufällig mal so ein paar Tröpfchen Urin verlieren und außerdem machen die uns energetischer und glücklicher und schöner. Die sind sozusagen das Doping für die Muschi. Das ist ja so ein Thema, spätestens nach der ersten Geburt werden so alle irgendwie automatisch zum Beckenbodentraining geschickt.
Und wie haben die Kegelballs denn gewirkt?
Was tatsächlich stimmt ist, ich habe meinen Beckenboden besser gespürt. In den 90er Jahren, als das erste Buch dazu gab, habe ich mir das damals tatsächlich direkt geholt, irgendwie Tiger-Feeling. Und ich habe das ganze Buch gelesen und nicht verstanden, wovon reden die? Was soll ich anspannen, wenn ich den Beckenboden anspannen soll? Das geht wirklich besser mit den Kugeln. Allerdings das Einzige, was wir damit machen, ist ja anspannen. Und Laura Merritt, die tolle Sexologin und die halt damals den ersten feministischen Sexshop Deutschlands gegründet hat, Sexklusivitäten, die sagt ja, das ist ja eine Mehr, also der ewig irgendwie schlaffe irgendwie Beckenboden bei den Frauen, das stimmt ja, das ist ja veraltet. Sie sagt, wir sind eher viel zu angespannt, wir müssen eher entspannen üben. Und deshalb sagt sie ja wirklich so Sachen wie Beckenboden-Yoga und so. Das wäre auch das, was ich irgendwie weitermachen werde, weil es halt wirklich ganz toll ist. Aber die sind toll, um überhaupt erstmal spüren zu lernen. Und die machen auch viel, viel Spaß. Und nachdem ich die das erste Mal den ganzen Tag getragen hatte, hatte ich tatsächlich den besten Orgasmus dieses Jahres.
Das ließ sich dann leider nicht mehr so schnell wiederholen. Aber das ist doch schon mal was. Den kompletten Kegelball-Test von Mitu Sanyal haben wir auf unserer 1-Stunde-Liebe-Seite verlinkt. So, das war's mit allen Tipps und Tricks zur Vulva für heute. Ich bin Shanley Anwar und danke euch fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.